Nun, von der Region haben wir schon gehört und auch gehört, einige hat es sehr betroffen, andere nicht so sehr. Und es kommen auch bei solchen Gelegenheiten immer mal wieder Dinge heraus, die zwar die Sache nicht gut machen, die geschehen ist, die aber dazu führen, dass sich Dinge positiv verändern, dass Menschen auch die Zusammengehörigkeit entdecken und anfangen. Danke auch Martina für diesen Beitrag. Und das ist letztlich das, worum es heute auch geht, wenn wir das Thema Gemeinde als Gottes Familie behandeln. Mir fiel dabei auch ein, gestern waren wir am Vormittag zusammen mit einigen Jugendlichen zum Gemeindeunterricht. Da habe ich natürlich auch gefragt, seid ihr irgendwie betroffen durch das, was in den letzten Tagen hier im Ahrtal passiert ist? Dann guckten sie und dann kam von einigen heraus, ja, wir hatten schulfrei. Ob das jetzt positiv war oder nicht, darüber mögen dann auch Schüler und Lehrer sicher unterschiedlicher Meinung sein. Aber so unterschiedlich empfinden oder erfahren Menschen auch solche Ereignisse. Aber wenn das, was wir da gehört haben, auch dazu führt, dass Menschen einander neu entdecken und miteinander anpacken, dann ist das gut. Und das ist auch für Gemeinde gut. Jetzt sehen wir gleich eine kleine Folie und danach werde ich das von hier aus versuchen. Der Tempel in Jerusalem, der ging im August 70 nach Angriff der Römer unter Titus Flavius in Flammen auf. Aber bis dahin gab es ihn. 1871 und 1953 fand man bei Ausgrabungen im Tempelbereich je eine Warntafel mit einem identischen Text. Sie waren an einer steinernen Schranke angebracht, die der jüdische Historiker Josephus in seinem Ende des ersten Jahrhunderts geschriebenen Buch »Der jüdische Krieg« als drei Ellen hoch und vortrefflich gearbeitet beschreibt. Diese Schranke trennte das Allerheiligste des Tempels von dem Vorhof, den auch interessierte Heiden betreten durften, aber dann kam die Schranke. Der Text lautet, dass kein Fremder eintrete innerhalb der Schranke und Einfriedung des Heiligtums. Wer ergriffen wird, ist für den Tod, der darauf folgen wird, selbst verantwortlich. Zu der Zeit, als der Epheserbrief geschrieben wurde, gab es diesen Tempel und diese Warntafel noch. In der Apostelgeschichte wird auch berichtet, im Tempel, wie Paulus in Jerusalem von Juden aus Asien, die ihn kannten, dort im Tempel gesehen hatten. Sie warfen ihm vor, gegen den Tempel zu hetzen und seinen Mitarbeiter Trophimus, kein Jude, ein Heide, in den Tempel mitgenommen zu haben. Das stimmte zwar nicht, aber so ist das ja mit Hetze. Wir erleben es ja heute in unserem Land, wie schnell irgendeine Präsenz oder ein Wort, das gesprochen wird, dazu führt, dass im Moment besonders von rechter Seite dann ein ganzer Mob anfängt zu hetzen und Unwahrheiten zu verbreiten. So erlebte Paulus das auch. Fast wäre er sogar gelyncht worden, wäre nicht der Kommandant der römischen Garnison gekommen, um ihn zu befreien. Eine ernste Situation, klare Grenzen. Die Schranke machte deutlich, dass der Zugang zu Gott, so meinten es jedenfalls die, die sie errichtet hatten, für Heiden unmöglich war. Es sei denn, sie schlossen sich ihrem Volk an. Als der Epheserbrief geschrieben wurde, wie ich es gerade schon sagte, da stand der Tempel noch. Paulus bezeichnet hier die Trennung als Feindschaft. So hatte er es ja auch erlebt. Sein Freund Trophimus, der da gar nicht drin war, von dem man aber sagte, er wäre drin gewesen, der wurde als Feind betrachtet. Er durfte sich Gott nicht so nahen, wie Paulus es durfte. So meinten es manche Menschen. Paulus sagt dann etwas anderes. Er schreibt im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Mit starken Worten macht Paulus, der ja selber jüdischer Herkunft war, deutlich, dass die Mauern zwischen Menschen durch Christus eingerissen wurden. Jeder darf zu Gott kommen. Der Weg ist frei. Jesus hat allen Menschen den Zugang zu Gott ermöglicht. Er hat das Trennende eingerissen und den Weg frei gemacht. Er hat das Gesetz, so schreibt Paulus, mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Wie ist das zu verstehen? Hätten wir vielleicht gestern im Gemeindeunterricht, da war unser Thema die 10 Gebote, besser gar nicht darüber sprechen sollen? Das Gesetz wurde ja außer Kraft gesetzt, oder? Nun, wir müssen uns natürlich fragen, was Paulus hier mit dem Gesetz meint. Jesus hat ja auf den ersten Blick einmal genau das Gegenteil gesagt. Er sagte in Matthäus 5, denkt nicht, dass ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Das klingt ja auf den ersten Satz, auf das erste Hören, als etwas genau Gegenteiliges. Schauen wir uns aber die Bergpredigt, in der Jesus das sagt, einmal an. Dann zeigt der Zusammenhang, dass Jesus sich hier auf das moralische Gesetz bezieht. Ihm geht es um die Herzenseinstellung. Zur Schau gestellte Frömmigkeit spricht er eher negativ an. Das ist das, worum es ihm hier geht. Paulus scheint sich dabei vor allem auf das zeremonielle Gesetz zu beziehen, auf seine Regeln und Vorschriften, das, was darin steht, was Menschen brauchen, um sich Gott zu nahen. Die Beschneidung, vielleicht die wichtigste physische Unterscheidung zwischen Juden und Nichtjuden, so steht's in Epheser 2 auch an anderer Stelle. Die materiellen Opfer, die Speisevorschriften, die Regeln über rituelle Reinheit und Unreinheit, die sozialen Beziehungen beherrschten. Es gibt in einem anderen Brief des Paulus, im Kolosserbrief, einen Paralleltext, in dem auf die Beschneidung hingewiesen wird und auch auf Fragen von Speise oder Trank oder Bestimmungen betreff eines Festes, eines Neumondes oder Sabbats. Und da ist es wohl eher wahrscheinlich, dass das die Gebote und Satzungen waren, an die Paulus hier denkt. Sie errichteten eine Barriere zwischen Menschen. Aber Jesus hob dieses Ganze zeremoniell auf, schreibt Paulus. Durch ihn wurde der Zugang zu Gott wirklich frei. Und damit gibt es auch nicht bessere und schlechtere Menschen, sondern es gibt nur Christen erster Klasse in der Gemeinde. Dadurch, so schreibt Paulus, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Einige von uns können sich das, was Paulus hier so bildhaft beschreibt, sicher ganz genau vorstellen. Ihr seid nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Auch wenn unsere Gesetze heute ganz anders sind als im Römischen Reich, gibt es doch Parallelen. Das kennen wir heute auch. Menschen dürfen hier wohnen. Aber sofern sie das wollen, ist es dann doch noch ein relativ langer Weg bis zur deutschen Staatsbürgerschaft. Manche wollen das vielleicht auch gar nicht. Nicht mal unbedingt nur Menschen aus orientalischen Staaten, sondern auch aus Nachbarländern, die sagen, nee, ich will lieber nicht Deutscher sein. Das hat nicht nur Vorteile. Okay, aber viele wollen es und der Weg ist weit. Zur Ausstattung mit allen Rechten, die diejenigen haben, die dazugehören, dauert es lange. Ihr seid nicht länger Fremde. Das Wort bezeichnet jemanden, der an einem Ort lebt, der eigentlich nicht seine Heimat ist. Manchmal ist das ja schon in ländlichen Gegenden in Deutschland so. Als wir aus der beinahe Millionenstadt, heute ist sie Millionenstadt Köln, damals in den Westerwald gezogen sind, vor über 30 Jahren, da merkte ich, die Menschen da sind ganz, ganz anders als im Rheinland, auch wenn der Westerwald offiziell dazugehört. Da ist der Zugang irgendwie viel schwieriger. Die Westerwälder Basaltköpfe nannte man sie. Das habe ich aber erst so mit der Zeit gemerkt und merkte auch, dass das in vielen Fällen stimmt. Aber wir waren nicht die einzigen Fremden. Also das kann einem sogar innerhalb unseres Landes passieren. Wie viel stärker müssen diese Eindrücke noch sein, wenn man wirklich von ganz woanders herkommt. Ihr seid nicht länger Fremde. Bei Jesus seid ihr zu Hause. Egal, ob ihr Menschen seid, deren Familie Gott auch schon kannte, oder ob ihr ganz neu dazugestoßen seid. Ihr seid gleich. So macht Paulus das den Christen, die nun wirklich aus sehr unterschiedlichen Herkunftsländern kamen, in Ephesus, in Kleinasien, in der heutigen Türkei, deutlich. Ihr seid jetzt Mitbürger. Ihr seid jetzt Familienangehörige. Jedenfalls drückt das griechische Wort, das hier gebraucht wird, genau das aus. Auch wenn die Bibelübersetzungen hier unterschiedliche Worte gebrauchen, ihr seid jetzt Familienangehörige. Wenn Christen sich, wie das in manchen Kreisen üblich ist, mit Bruder und Schwester anreden, dann bringt es genau das zum Ausdruck. Wie das gemacht wird, das ist ganz unterschiedlich. Ich weiß, wenn mich einer anruft und sagt, Bruder Tibusek, könntest du mal bitte, weiß ich, Baptist. Ja, das ist typisch, man redet sich mit Nachnamen an, aber dann wird man geduzt. In anderen Freikirchen ist das anders, aber das hat schon einen guten Hintergrund. Das Wissen, wir sind tatsächlich Familie. Naja, einige werden vielleicht innerlich aufschreien, wenn sie das hören. Das ist mir dann doch ein bisschen zu nah. Oder mit der oder mit dem kann ich zwar zusammen im Gottesdienst sitzen, aber verwandt sein, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Genau, das ist Familie. Familie können wir uns nämlich nicht aussuchen. Freunde, Karnickelzüchterverein oder Schachclub oder sonst was, das können wir uns aussuchen. Das ist unsere ganz freiwillige Entscheidung. Aber bei Familie geht das nicht. Deine Eltern, dein Bruder, deine Schwester, ich meine jetzt die Leiblichen, ja, die hast du dir nicht ausgesucht. Die hast du. Also mit einem S hoffe ich. Da kannst du nichts dafür. Das ist dein Bruder, deine Schwester. Das sind deine Eltern. Ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren, es gab damals noch die Deutsche Demokratische Republik. Ich ging durch eine Stadt, die heute anders heißt, damals hieß sie Karl-Marx-Stadt, mit einem Freund. Und er sah dann einen russischen Soldaten und sagte, oh, da kommen ja unsere Brüder. Ich war ganz verblüfft, weil ich wusste, das ist ja quasi die Besatzungsmacht hier. Und ich sagte, wieso nennst du ihn Bruder? Er sagt, ja, Brüder kann man sich nicht aussuchen. Recht hatte er. Natürlich werden unter den Brüdern und Schwestern manche sein, für die du dankbar bist. Für andere aber vielleicht nicht. Und so ist das ja auch manchmal in einer richtigen Familie. Und anders ist es in einer Gemeinde auch nicht. Denn nicht wir bestimmen, wer dazugehört. Das macht man, wenn man Menschen in einer Firma oder in einer Behörde einstellt. Ich war eine Zeit lang auch mal für Personaleinstellung in einem Missionswerk zuständig. Dann habe ich natürlich geguckt, passen die Leute da rein. Und wenn dann junge Leute mit den Eltern kamen und die Mutter sagte, also bisher hat unsere Tochter eigentlich nie irgendwo richtig arbeiten können, aber wir dachten, in dem christlichen Haus wird das schon irgendwie gehen. Dann ahnte ich, das könnte schwierig werden, weil wir von unseren Mitarbeitern natürlich auch erwarteten, dass sie arbeiten. In einer Firma kann man das tun. Da stellt man ein. Da kann man sich, wenn denn genügend Bewerbungen da sind, das ist ja auch nicht immer der Fall, aussuchen, wer da passt, wer bestimmte Anforderungen erfüllt. Und in einer Firma kann man sich von Menschen auch wieder trennen, wenn sie nicht in der Lage sind, das zu tun, was eigentlich ihre Aufgabe wäre. Gemeinde ist ganz anders. sie ist eben keine Firma. Und das ist auch gut so. In Gemeinde fügt Gott hinzu. Da gehört man zusammen. Da ist keiner mehr wert als der andere. Und da ist auch keine mehr wert als die andere. Da entscheidet nicht Sympathie oder Antipathie gegenüber jemandem, sondern ausschließlich die Zugehörigkeit zu Jesus. Das ist die Voraussetzung zur Familiengehörigkeit. Paulus sagt, wir haben alle freien Zutritt zum Vater. Und wer zum Vater kommt, der gehört auch zur Familie. Der wird so ernst genommen wie alle anderen. Das gilt sicherlich zum einen für die weltweite Christenheit. Im Griechischen bezeichnet man das mit dem Wort Ökumene. Die oder der andere in einer anderen Kirche, der Jesus vertraut, der gehört auch zur Familie. Auch wenn er vielleicht andere Lieder singt, beim Beten die Hände irgendwo anders hintut, das ist ja manchmal auch nicht unbedingt eine Konfession, sondern eine Kultur, ein Land. Amerikanische Christen stecken die Hände beim Beten in die Hosentaschen und andere machen was anderes damit. All das spielt nicht die entscheidende Rolle. Er gehört zur Familie. Aber damit ist sicherlich auch die Familie Gottes vor Ort gemeint. Oder an einem ganz bestimmten Ort. Denn irgendwo muss ja ein Familienleben auch stattfinden. Eine Einzelperson ist nicht Familie. Sie mag zur Familie gehören, aber sie erlebt Familie nicht. Deswegen hat Leben in der Gemeinde auch etwas mit Leben in der Gemeinde Familie zu tun. Dass in der Gemeinde Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien sind, führt natürlich auch manchmal zu Schwierigkeiten. In anderen Briefen ging Paulus auch darauf ein. Beschneidung, Sabbat, Speisevorschriften. Hier in diesem Brief an die Gemeinden in Kleinasien stellt er fest, egal woher ihr kommt, aus der Ferne oder ganz aus Gottes Nähe, ihr erfahrt gemeinsam den Frieden Gottes. Wer mit Gott versöhnt ist, der lernt auch, mit der Gemeinde versöhnt zu sein, selbst wenn dort manches nicht in Ordnung ist. Denn er weiß um die menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten. Die hat er nämlich auch. Er hat selber Gnade erfahren. Und wer das erfahren hat, der kann dann auch anderen gegenüber gnädiger sein. In einem Beitrag bei den Radiosendern SWR 1 und SWR 4 erzählte Anfang dieser Woche der württembergische Pastor David Andreas Roth: Neulich hat mir jemand gesagt, in der Kirche würden jetzt so seltsame Lieder gesungen. Die würde er ja gar nicht kennen. Er sei ja nie sehr oft hingegangen. Aber jetzt würde er da gar nicht mehr hingehen. Und er sagt, wissen Sie, was mir dazu eingefallen ist? Mein Discounter. Ja, mein Supermarkt, der hat wieder einmal den ganzen Laden aufgeräumt. Nichts ist mehr da, wo es einmal war. Sieht alles schön übersichtlich aus. Ja, diejenigen, die sich auskennen, wissen, das ist eine gute Marktstrategie. Denn wenn man sucht, dann macht man auch neue Entdeckungen. Und der Supermarkt denkt, dann kauft man auch andere Sachen. Veränderung bringt nicht nur Veränderung, sondern sie hilft auch, Dinge wahrzunehmen, die bisher nicht bewusst waren. Wer sich gegen jede Veränderung wehrt, der nimmt sich auch das, was es zu bewahren gilt. Eine Familie wird sich verändern müssen. Sie wird älter und oft kommen auch Jüngere wieder dazu. Das bringt Veränderung. Da kann man nicht stehen bleiben oder man stirbt irgendwann aus. Und manchmal, so schlimm es ist, bringen auch solche Unwetterkatastrophen Veränderungen, wie wir es gehört haben. Menschen entdecken einander neu und packen auf einmal gemeinsam an, auch wenn sie sich sonst nur schief angeguckt haben. Das kann zumindest geschehen. Pastor Roth sagt, ich bin natürlich wieder zum Discounter gegangen. Ich habe einige Zeit gebraucht, aber dann habe ich mich wieder zurechtgefunden. Ich finde diese neue Ordnung immer noch nicht logisch, aber ich kann mich mit dem versorgen, was ich zum Leben brauche. In der Kirche bleiben manche weg, weil sich etwas ändert. Ich finde das schade. Es dauert wahrscheinlich gar nicht lange und man kann auch neue Lieder mitsingen. Und man kann sich weiter mit dem versorgen, was man zum Leben braucht. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, so fängt einer der Psalmen an. Ich glaube fest, dass Gott Wunder tut, dass wir auch in dem, was uns nicht mehr so vertraut ist, alles bekommen, was wir zum Leben brauchen. Sogar dann, wenn wir neue Lieder singen müssen. Es tut Wunder, daran hat sich immerhin mal nichts geändert. Er tut Wunder, Entschuldigung. Soweit Pastor Roth. Veränderung ist manchmal gut. Veränderung bringt auch ins Gespräch. Gerade erlebt vor dem Gottesdienst. Der Gemeindebrief hat sich verändert. Da fehlt das Einlageblatt, wo immer die Termine draufstehen. Eben haben wir mit jemand gemeinsam entdeckt, also ich wusste es ja schon, dass die jetzt hinten draufstehen. Die sind immer noch im Gemeindebrief, nur nicht mehr so ein loses Blatt innen drin. Veränderung. Da muss man noch mal genau hingucken und das ist ja auch gut so. Und das kann einen dann auch manchmal ins Gespräch bringen. Und vielleicht entdeckt man manche Dinge neu. Gut, dass in diesem Monat einige der Termine nicht stimmen, das hängt daran zusammen, dass das viel zu früh von mir verfasst wurde und ich dann weg war, als sich alles änderte. Das kommt dann schon mal vor. Aber das hat nichts mit dem neuen Platz zu tun. Das hat ganz andere Gründe. Und so müssen sich Dinge manchmal verändern, damit man wieder hinschaut. Und vielleicht lädt das Anderssein, es gibt ja noch einige andere Aspekte des Gemeindebriefes dazu ein, da auch mal neu wieder reinzugucken. Da stehen nämlich gute Sachen drin, nicht nur die Termine. Vielleicht merkt ihr das gar nicht, dass dann außer Titelblatt und Termine noch andere Sachen drinstehen. Aber wenn es mal anders aussieht, kann es ja eine Einladung sein, mal neu reinzugucken und es neu zu entdecken. So wie sich Familie verändert. Man manchmal neue Menschen entdeckt. Wir, also meine Frau Heike und ich, haben das in den letzten Jahren ein paar Mal gemacht. Wir haben neue Menschen entdeckt, weil wir ein paar Enkel dazu bekommen haben. Und in einer Gemeinde kann das manchmal auch so sein. Ich erinnere mich dran, wie vor einiger Zeit mal jemand, ein Mensch, der nicht so häufig hier im Gottesdienst ist, in einem Gottesdienst war und hinterher zu mir sagte, wo kommen denn all die Menschen her? Die kenne ich ja noch gar nicht. Ja? Und so ist das manchmal, dass man wahrnehmen muss, nein, das ist nicht mehr die Gemeinde von vor 2 Jahren. Da sitzen auf einmal Leute, die sind dazugekommen. Die wissen auch gar nicht, wie wir alle mit Vornamen heißen. Wenn wir erzählen, der oder die, die stehen dann da und denken, hä, von wem redet der gerade? Und da muss ich manchmal Leuten erklären, nee, das sind die Menschen, die meistens auf der von mir aus gesehen rechten Seite irgendwo in der Mitte außen sitzen. Ah, ja, die habe ich schon mal gesehen, ja. Okay, so ist das eben, wenn sich Gemeinde verändert. Und das ist gut. Dann nehmen wir einander wahr, wenn wir über die Veränderung nachdenken. Dann ist Leben drin. Denn wenn wir sagen, es soll bitte alles so bleiben, wie ich das immer hatte, gib mir meine Gemeinde wieder, da saßen früher weniger oder irgendwie sowas, ja, das geht nicht. Dann sterben wir und das wollen wir ja gar nicht. Das wollen wir von unseren Familien nicht, dass die aussterben und das wollen wir auch von Gemeinde nicht. Und ich darf wissen, ich gehöre dazu. Niemand kann mich aus Gottes Gemeinde entfernen. Ja gut, ich bin hier angestellt, man kann mich rausschmeißen. Aber man kann mich nicht aus Gottes Gemeinde entfernen, das geht nicht. Ich kann von mir aus die Konsequenzen ziehen. Wenn ich Gottes Liebe nicht mit allen, sondern nur mit denen, die mir genehm sind, teilen will, dann läuft was schief. Dann brauche ich Umkehr. Und dann darf Gott, dann darf Gemeinde gnädig sein. Aber sich fernhalten von der Familie führt zur Entfremdung. Wer am Leben teilnimmt, der kann auch mitgestalten. Der darf auch verändern. Der darf auch was sagen und der darf auch fragen. Denn was nützt das Bürgerrecht, was nützt die Familienzusammengehörigkeit, wenn man lieber ohne Familie ist? Dann wird irgendwann die Entfremdung so groß sein, dass man die Familie nicht mehr als Familie erlebt. Paulus schreibt, Gott will das nicht. Er möchte uns zu einem Tempel Gottes machen. Jetzt habe ich eben sowieso eine Folie übersehen. Ah. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Wir haben das bei der Gemeindefreizeit öfter miteinander gesungen, denn das gibt's auch als Lied. Paulus schreibt hier, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selber. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Hier wird ein neues Bild gebraucht. Jetzt sagt Paulus, ihr seid ein Baustein im Tempel Gottes. Ein Baustein in einem Gebäude, der ist mittendrin. Und der wird gebraucht. Ich will euch nicht empfehlen, das zu tun. Vielleicht hat es, ja gut, soweit ich es jetzt mitbekam, von denen, die hier sitzen, vielleicht nicht, aber bei manchen Menschen tatsächlich in diesen Tagen das Problem gegeben, dass die Fluten da Bausteine irgendwo rausgerissen haben. Und das ist ganz schlimm. Wenn ein Stein im Bau fehlt, dann ist etwas kaputt und dann kann alles kaputt gehen. Paulus sagt, Christus hat euch eingefügt. Er hat euch einen Platz gegeben. Deswegen gehört ihr dazu und deswegen seid ihr für den ganzen Bau wichtig. Und wenn dieser Platz nicht ausgefüllt ist, dann fehlt etwas. Ich wundere mich immer über Leute, hier habe ich es glücklicherweise noch nicht so oft gehört, die sagen, die Gemeinde müsste mal, die Gemeinde sollte mal und so weiter. Und da kann ich Ihnen nur sagen, du bist ein Stein in diesem Bau Gemeinde. Wenn die Gemeinde mal müsste und mal sollte, dann müsstest und solltest du auch mal. Das gehört dazu. Das Haus ist hat ein Fundament. Auch das wird deutlich gemacht. Ein Fundament ist in der Regel etwas, was man nicht immer neu legen muss. Kann man ja auch gar nicht, da steht ja was drauf. Es ist da. Und das sind die Apostel und Propheten. Propheten kann sich auf das Alte Testament beziehen, vielleicht auch auf neutestamentliche Propheten. Aber wer ist das, die neutestamentlichen Propheten? Die Lehre der Apostel, der von Jesus gesandten Zeugen, Jesu war und ist Basis dessen, was Christen glauben. Christlicher Glaube ist nicht nur ein schönes Gefühl, er hat auch Inhalte. Und er lebt von der Beziehung zu einer Person, zu Jesus. Er hält, so stellt Paulus fest, den ganzen Bau zusammen. Wie könnte es auch anders sein, als dass er es tut? So einen Bau wie Gemeinde, den kann kein Mensch zusammenhalten. Das ist ja das Großartige an Gemeinde, dass sie so vielfältig ist, oft auch so vielfarbig, so bunt, mit so verschiedenen Menschen, die nie auf die Idee kämen, eben in den am Anfang genannten Schachclubs oder Karnickelzüchtervereinen zusammenzuarbeiten, weil sie so unterschiedlich sind, so unterschiedliche Charaktere aufweisen, so unterschiedliche Interessen haben. Sie werden zusammengehalten durch ihren Herrn, durch Jesus. Er baut die Gemeinde. Er hält den Bau zusammen und er sorgt auch fürs Wachsen. Und damit ist nicht nur das Wachsen in der Zahl gemeint. Er gestaltet Gemeinde. Und er möchte Gemeinde immer so umformen, wie er sich Gemeinde wünscht. Und er will uns als Einzelne und als Gemeinde immer mehr umgestalten in sein Bild. Gott hat Gemeinde erfunden, damit seine Liebe in dieser Welt sichtbar wird. Damit Menschen ohne egoistische Motive Menschen lieben. In der Tat, nicht nur im Gefühl. Dass Menschen bereit sind, von dem Gott, dessen Liebe und Gnade sie selber erfahren haben, Liebe und Gnade an andere Menschen weiterzugeben. Und es ist nicht Jesu Ziel, dass einzelne Steine so herumliegen. Er will, dass wir einander wahrnehmen, einander wertschätzen, füreinander sorgen, einander auffangen, besonders dann, wenn jemand dabei ist, aus dem Bau herauszufallen. Jesus will zusammenhalten und dazu kann er uns auch gebrauchen. Lasst uns offene Augen haben für den Reichtum der Gemeinde, die Jesus zusammenhält. Ich möchte noch mit uns beten.
Herr, ich danke dir für deine Kirche in dieser Welt. Und ich danke dir für unsere Gemeinde vor Ort, für jeden einzelnen Menschen, der hier ist, für die, die wir heute Morgen sehen können, denen wir begegnen können und auch für die, die aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht hier sein können oder wollen. Herr, du hast jeden Einzelnen lieb. Jeder ist für dich wertvoll. Jeder hat einen Platz. Hilf uns, diesen Platz zu erkennen. Hilf uns, andere im Blick zu haben, zu sehen, wo wir ihnen dienen können, wo sie Hilfe brauchen und auch wo sie uns bereichern, uns ganz persönlich. Danke, Herr, dass du uns Gemeinde geschenkt hast. Amen.